Vor gar nicht allzu langer Zeit, bin ich denn immer noch zu laut oder geht das?
Nee.
Sonst müsst ihr mich ein bisschen runterregeln, wenn ich euch die Ohren weg spreche. Vor gar nicht allzu langer Zeit, ist gerade mal knapp 2 Monate her, habe ich Anfang Juni hier an unserer Konfirmation auch über Psalm 139 gepredigt. Jetzt stehe ich nach meinem Urlaub quasi schon wieder hier und tue das Gleiche, aber nicht dasselbe. Also ich halte nicht die gleiche Predigt nochmal wie von vor 2 Monaten. Ich möchte euch aber auch gerne nochmal ein bisschen in diesen Psalm mit reinnehmen, weil das so einer von diesen Psalmen ist, da könnte man wahrscheinlich alleine eine ganze Predigtreihe davon machen und könnte ein paar Wochen damit füllen. Und ich lese euch den Text, den ich ein bisschen detaillierter mit euch andenken möchte, zu Beginn nochmal vor. Das ist auch die gleiche Übersetzung, wie Matthias hatte aus der Basisbibel, also gibt es da einen kleinen Wiedererkennungseffekt, das sind die Verse 7 bis 12. Da heißt es: Wohin könnte ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deiner Gegenwart? Würde ich in den Himmel steigen, du bist dort. Würde ich mich in der Unterwelt verstecken, dort bist du auch. Würde ich hochfliegen, wo das Morgenrot leuchtet, mich niederlassen, wo die Sonne im Meer versinkt, selbst dort nimmst du mich an die Hand und legst deinen starken Arm um mich. Da sagte ich: Finsternis komme über mich, Nacht soll mich umhüllen wie sonst das Licht. Doch für dich ist Finsternis nicht finster und die Nacht leuchtet so hell wie der Tag. Finsternis ist für dich wie das Licht. Und dieser Teil des Textes, der quasi die Mitte des Psalms ist, so ein bisschen, der setzt sich fragend mit einem ganz bestimmten Aspekt des Wesens Gottes auseinander, ist aber gleichzeitig eben gerahmt, auch noch sehr wortgewaltig von, wie der Psalmist davon spricht, was wir in Gottes Augen eigentlich wert sind. Jetzt hat Matthias heute den ganzen Psalm schon mal vorgelesen. Ich würde euch aber vielleicht einfach für heute Abend nochmal eine kleine Aufgabe geben. Wenn ihr heute Abend schlafen geht, dann lest die ersten 6 Verse des Psalms, und wenn ihr morgen aufwacht, dann lest ihr die Verse 13 bis 16 oder 18. Ob ihr euch das mit den Feinden am Ende antun möchtet, das lasse ich euch selber entscheiden. Aber das könnt ihr mitnehmen als einen kleinen Ermutiger aus dem Ausstieg aus dieser Woche rein mit in die nächste Woche. Verse 7 und 12 haben ein bisschen einen anderen Charakter, weil der Text weggeht eigentlich von dem, was Gott über uns sagt, zu dem, was er eigentlich über Gott sagt und wie er zu uns ist. Wohin kann ich gehen von deinem Angesicht? Wohin kann ich fliehen vor deinem Angesicht? Das sind, wenn man genauer darüber nachdenkt, sind das tatsächlich wirklich tiefgründige und profunde theologische Fragen. Aber es sind eben nicht nur Fragen, sondern es sind auch durchaus, zumindest bin ich da schon lange der Meinung, auch Dinge, wo in den Psalmen einfach ganz viel so spielerische Qualität dahinter steckt. Wenn ich zum Himmel aufsteige, bist du da. Wenn ich mich Scheol, Hölle oder sonst irgendwo in der Unterwelt bette, dann bist du da. Wenn ich zu den äußersten Grenzen des Meeres gehe, so hältst du mich auch fest mit deiner rechten Hand. Und das ist die Bilder an sich, die sind schon sehr anschaulich. Ne? Hinauf in den Himmel, hinab in die Unterwelt, bis an die äußersten, entferntesten Grenzen, die man sich so vorstellen kann. Wohin kann ich gehen? Wohin kann ich fliehen? Und die simple und lapidare Antwort darauf ist eigentlich nirgends. Nirgendwo. Du bist dort und dort und dort und sogar dort. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das die Älteren unter euch. Es gibt ein Kinderbuch von Margaret Wise Brown, das heißt, ich kenne es nur im Englischen, The Runaway Bunny, also das entlaufene Häschen sozusagen. Ist 1942 geschrieben worden, wird seit ungefähr 70 Jahren gedruckt und ist eines der meistverkauftesten englischsprachigen Kinderbücher aller Zeiten. Und die Geschichte darin, die erinnert mich immer so ein kleines bisschen an Psalm 139. Vielleicht ist sie euch bekannt oder vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Die geht ungefähr so. Da ist ein kleiner Hase, der will weglaufen. Also sagt er eines Tages zu seiner Mutter: Ich lauf weg. Und seine Mutter antwortet ihm: Wenn du wegläufst, dann werde ich dir nachlaufen, weil du bist mein kleiner Hase. Und dann sagt der kleine Hase: Wenn du mir nachläufst, dann werde ich einen Fisch in einem Forellenbach und schwimme vor dir weg. Und dann sagt die Mutter, wenn du einen Fisch in einem Forellenbach wirst, sagt sie dann, dann werde ich einen Fischer und werde nach dir fischen. Hoffentlich nicht mit Dynamit oder sowas, aber ihr versteht das Bild dahinter. Wenn du ein Fischer wirst, sagt der kleine Hase, dann werde ich einen Felsen auf dem Berg hoch über dir. Wenn du einen Felsen auf dem Berg hoch über mir wirst, dann werde ich ein Bergsteiger sein und dorthin klettern, wo du bist. Und die Geschichte geht dann halt so weiter, dass der Hase mit verschiedenen Mitteln weglaufen will und seine Mutter sagt, sie würde alles tun, um ihn zu finden. Und am Ende spricht sie dann davon, ihn in seine Arme zu nehmen, ihn festhalten und zu umarmen, wie das eine Mutter eben tut. Jetzt habe ich die Geschichte immer gehört und verstanden als eine Illustration, wie Falco das gerade gesagt hat, für die manchmal ausdauernde und nachgehende Liebe, die Eltern ihren Kindern gegenüber empfinden, selbst dann, wenn sie vielleicht auch mal in der Teenagerphase ein bisschen rebellieren und ein bisschen unausstehlich sind. Je nachdem, aus welchem Kontext man aber kommt und die möglicherweise heute das erste Mal hört, diese Geschichte, dann ist die Reaktion vielleicht eine ganz andere. Vielleicht denkt man dann, ach du meine Güte, holt mal einer das Jugendamt. Da ist eine notorisch zur Obsession neigende Mutter mit pathologischer Verlustangst ohne Blick für mögliche Grenzüberschreitungen am Berg. Da muss man doch was machen. Die Perspektiven, die mögen ganz, ganz unterschiedlich sein. Die Realität kommt aber so durchaus auch in der geistlichen Dimension zum Tragen. Ich laufe weg, sagt der kleine Hase, ich werde dir nachlaufen. Sagt die Mutter, weil du mein kleiner Hase bist. Und die Geschichte, die ist eigentlich so alt wie die Menschheit selber. Und ich glaube, auch geistlich gesprochen kann man sagen, ja, wir Menschen haben ein bisschen die Tendenz, vor Gott wegzulaufen an der einen oder anderen Stelle. Biblische Illustrationen von Personen, die versucht sind, von denen man vielleicht denkt, die müssten es eigentlich doch besser wissen, die gibt es unzählige. Ne? Wenn man an Adam und Eva zurückdenkt, verstecken sich hinter den Büschen im Garten, sie verstecken sich vor Gott, der sie geschaffen hat, nachdem sie da sein Gebot übertreten haben. Sie laufen weg vor seiner Liebe und vor der Begegnung mit ihm, vor der Beziehung mit ihm. Sie gehen ihren eigenen Weg und Gott begegnet ihnen dann selbst in der Kühle des Abends im Garten, kommt gelaufen, obwohl ich mir da immer denke, müsste man nicht eigentlich irgendwie gerauscht sagen, dass er da ankommt und sie so hinterfragt, wo seid ihr denn oder wo bist du denn, Adam? Nicht um irgendwelche Informationen zuzugewinnen, sondern um sie recht liebevoll mit der Konsequenz und mit den Konsequenzen ihrer Entscheidung zu konfrontieren. Oder Jona, das wahrscheinlich bekannteste Beispiel für Weglaufen. Das Wort des Herrn kommt zu Jona und sagt, na, steh auf, geh nach Ninive und predige. Aber Jona flieht vor der Gegenwart Gottes, weil er durchaus berechtigte Gründe hat, da nicht hingehen zu wollen. Besteigt ein Schiff, fährt nach Westen, weg vom Angesicht Gottes. Aber Gott ist Gott und freier menschlicher Wille ist halt mal keine Superkraft, die den Gott der unendlichen Möglichkeiten irgendwie in eine Enge zwingt oder sowas oder ihn schachmatt setzen könnte. Gott überzeugt Jona, nicht nur seinen Auftrag zu erledigen, sondern ihn gleich noch als barmherzigen und gnädigen Gott dort in Ninive zu verkündigen, was Jona ja gar nicht haben konnte. Dass Gott auch gnädig und barmherzig gegenüber diesen komischen Leuten ist. Auch eine Form von Weglaufen möglicherweise. Paulus, auf einem Weg nach Damaskus, wo er die Jünger bedrohen wollte und sie eigentlich einsperren wollte, möglicherweise den einen oder anderen auch schon hat ermorden lassen, begegnet er plötzlich dem auferstandenen Christus, beziehungsweise der auferstandene Christus begegnet ihm und macht ihm klar, dass er eigentlich trotz seiner Absichten, trotz seiner Intentionen, trotz dessen, was er eigentlich in seinen Augen alles Gutes vorhat, in Realität nur auf der Flucht ist vor Gott und vor ihm wegrennt. Gott hat ihn gefunden und das hat letzten Endes sein Leben verändert. Und so ist die biblische Glaubenstradition eben, indem sie demonstriert sehr deutlich, dass das Weglaufen unsererseits und das Hinterherlaufen Gottes uns, Gottes uns hinterherlaufen, dass das eben unsere Geschichte ist. Vielleicht ist es Teil unserer Natur, dass wir irgendwie autonom und vermeintlich frei sein wollen und auf eigene Faust losziehen wollen, uns selbst genügen und uns selbst unser Leben in die Hand nehmen, losgelöst von Gott manchmal auch leben wollen. Wenn man den biblischen Begriff dafür nennen will, dann ist das halt mal dieser Sündenbegriff, Verfehlung des eigentlich beabsichtigten Ziels. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Das ist niemals nur die einzige Seite die eine Seite der Medaille. Die Frage, wohin soll ich gehen, auch das ist eine Realität, dass Gottes Gegenwart irgendwie unentrinnbar ist für uns. Ja, vielleicht entfernen wir uns von Gott und wir laufen von ihm weg. Das ist Teil unseres Zustands, aber es gibt eben, Psalm 139, keinen Ort, an dem wir uns vor ihm verstecken können. Der uns geschaffen hat und der uns liebt und der immer noch die Hand nach uns ausstreckt, egal wie oft wir das vielleicht auch versuchen. Gottes entrinnbare Gegenwart ist ein Geschenk, das er uns macht. Und das ist was Tolles. Paul Tillich hat mal in einer seiner Predigten gesagt, es sei die Realität des menschlichen Zustands, vor Gott zu fliehen, auf sich alleine gestellt zu sein, in der Welt zu leben, als ob Gott nicht da wäre. Und er sprach dann damals, in die Dunkelheit zu fliehen, um Gott zu vergessen, bedeutet nicht, Gott zu entkommen. Eine Zeit lang können wir Gott vielleicht aus unserem Bewusstsein verdrängen, wir können ihn ablehnen, widerlegen, überzeugend für die Nichtexistenz Gottes argumentieren, bequem ohne Gott leben. Letztlich ist es aber so, sagt Tillich zumindest, dass wir nicht Gott wirklich ablehnen und vergessen, sondern ein komisch verzerrtes Bild von ihm. Der Gott, der wirklich Gott ist, der ist nämlich unausweichlich. Und dann sagt Tillich am Ende dieser Predigt, es gibt keinen Ort, an den wir fliehen oder vor Gott fliehen könnten, weil es keinen Ort gibt, der außerhalb Gottes ist. Und Psalm 139, 7, Vers 12, das ist so eine kleine Verkündigung, mutige Verkündigung von der unentrinnbaren Gegenwart Gottes. Und in diesen Versen geht es darum, dass es eben nirgends, es gibt keinen Ort, es gibt nirgendwo einen Ort, an dem du dich vor der Gegenwart Gottes verstecken könntest oder ihm entkommen könntest. Und jetzt kann man das unterschiedlich hören, ne? Man kann davor Angst bekommen. Das ist eine mögliche Reaktion. Man kann aber genauso gut ergriffen sein davon, dass Gott immer wieder bereit ist, dir nachzugehen. Dass er nicht nur allgegenwärtig, sondern auch überall gegenwärtig ist. Und wenn wir aus Angst, Schuldgefühlen oder Zweifeln vor Gott fliehen, ist er immer noch da und gibt uns nicht auf. Das mag, wie gesagt, unter Umständen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu Recht beängstigend klingen, aber letzten Endes ist es eine gute Nachricht. Der Geist des Psalms ist nicht Angst vor diesem notorischen himmlischen Überwachungsstaat, der da diktatormäßig von oben runterguckt, sondern Vertrauen, ein Vertrauen, dass uns nichts von der liebenden Gegenwart Gottes trennen kann, wo immer wir hingehen, was auch immer uns widerfährt, was auch immer die Umstände sind, Gott ist da. Und das haben Menschen zu unterschiedlichen Zeiten erlebt. Ich habe mal so nachgedacht in der Kirchengeschichte oder in der Missionsgeschichte, wo man manchmal sich überlegt, naja, ist Gott denn da gewesen? Jim Elliot ist so eine Geschichte, Missionar unterwegs zu Indianern, wird dort umgebracht von einem Stamm, den er eigentlich missionieren wollte, hinterlässt zu Hause seine Frau und ein paar Kinder und nach ein paar Jahren geht die Frau Elisabeth in denselben Stamm und missioniert dort erfolgreich. Und viele aus diesem Stamm bekehren sich und werden Christen und erfahren Vergebung und erfahren Wiederherstellung und erfahren Versöhnung. Ne? Also es sind nicht immer die Umstände, die diktieren müssen, was richtig ist und was möglicherweise falsch ist. Manchmal kann auch was sich falsch anfühlt, richtig sein. Das hat eben damit zu tun, dass Gott nicht nur gegenwärtig ist, sondern dass er uns auch kennt. Du erforschst mich, das sind jetzt die Verse vom Anfang, na, du weißt, wann ich mich setze. Das ist auch eine ganz intime Sache. Dass Gott dich anguckt, dass er dich liebend anguckt, auch wenn du dich selbst vielleicht manchmal gar nicht danach fühlst, liebend angeguckt werden zu wollen. Deshalb die Frage, warum fliehen wir an der einen oder anderen Stelle vor Gott? Was bringt uns von Gott weg? Das können ganz unterschiedliche Sachen sein für unterschiedliche Menschen. Manchmal ist es der Wohlstand, manchmal ist es die Kultur, in der man aufgewachsen ist. Mag sie ein zutiefst atheistisches Umfeld gewesen sein. Für andere ist es leicht, sich von materiellem Konsum ablenken zu lassen, Geld, Erfolg und andere Sachen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das so zu der Annahme führen zu lassen, dass man selbst ganz einfach der Herr des eigenen Lebens ist und des eigenen Schicksals ist und dass man Gott nicht braucht und dass er nicht notwendig ist. Und dann eben ganz weit unten auf der Liste der Prioritäten steht. Und für andere Menschen können es eben andere Dinge sein. Der Intellekt regiert und nur was rational nachvollziehbar und empirisch beweisbar ist, ist irgendwie richtig und wichtig. Und Gott kann ich so nicht irgendwie demonstrieren, also kann er nicht eine Realität auch sein. Manchmal fliehen Menschen auch vor verzerrten Gottesbildern oder vor der Gemeinde oder vor der Kirche, ne? Weil sie durch schlechte Theologie oder durch Menschen in der Kirche, die sie missbraucht, verletzt und verwundet haben, weggetrieben werden von diesem Gott, der sie eigentlich sieht und kennt und liebt. Und ich meine, über Missbrauchsfälle oder Wohlstandsevangelium oder sowas, dass es das gibt und dass das tatsächlich auch Menschen wegbringt von Jesus, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber nachdenken oder müssen wir gar nicht drüber reden. Gnade kann dann leicht verloren gehen oder minimiert werden, ne? Wenn man auf der einen Seite einen gnädigen Gott verkünden will, aber dann Menschen ein Umfeld erlebt haben, in denen ihnen eben kein gnädiger Gott präsentiert wird oder kein gnädiger Gott vorgelebt wird. Und aus dem Grund würde ich den Psalm 139 zum Ende nochmal gedanklich gerne mit den verlorenen Gleichnissen aus Lukas 15 in Beziehung bringen und das sozusagen unter die generelle Zusage Gottes uns gegenüber auch stellen, dass er eben sagt, ich will dich auch finden. Du bist nicht irgendwas, das da so rumwabert, sondern ich mache mich auf die Suche nach dir. Der Grund dafür ist offensichtlich für Lukas 15. Jesus lehrt hier über das Thema der beharrlichen und verfolgenden Liebe Gottes auch. Zöllner und Sünder kamen, um ihn zuzuhören. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, das waren diejenigen, die das nicht so gut fanden und eben gedacht haben, naja, der gibt sich doch mit denen ab. Er isst mit ihnen. Und daraufhin erzählt er das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze, ne? Die dann so lange gesucht werden, bis sie wiedergefunden werden. Und dann ist beides Mal, bei beiden kleinen Gleichnissen, das Fazit was am Ende? Freude wird sein im Himmel über einen, der zurückkommt. Und daran anschließt dann das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das genauso endet. Da ist einer, der zurückkommt und über den sich der Vater freut, unglaublich freut. Es gibt auch noch den anderen, der da nicht so ganz mit zufrieden ist, weil er sich irgendwie übergangen fühlt oder nicht gesehen fühlt oder was auch immer. Aber Lukas 15 ist eben gespickt mit diesen ganz, ganz biblischen Zentralthemen von der Liebe Gottes über Versöhnung, über Vergebung, über Wiederherstellung. Und Jesus sagt seinen Kritikern eben damit auch, dass die Liebe zu Gottes ist wie die von diesem Hirten, der sich auf die Suche macht nach diesem einen blöden Schaf, das da weggelaufen ist und das unbedingt wieder haben will. Oder diese eine kleine Drachme, Münze, die Witwe da verliert, wo man vielleicht sagen würde, das sind doch Lappalienbeträge, da muss man doch kein Heckmeck drum machen. Nein, so ist Gott eben nicht. Nach Menschen, die weggelaufen sind oder die sich verirrt haben, nach denen sehnt er sich. Und wenn Gott der Hirte die verlorenen Schafe findet, ist die Freude im Himmel eben groß, weil er sich nichts mehr wünscht, als dass wir zu ihm zurückkommen. Und das ist das Geschenk an uns. Wohin kann ich vor deinem Geist fliehen? Oh Gott, das fragt der Psalm. Wohin kann ich vor deiner Gegenwart fliehen? Nirgendwohin. Und das ist die kraftvolle, gute Nachricht des Evangeliums in Psalm 139. Gottes Gegenwart kann Furcht oder Ehrfurcht hervorrufen, beides. Aber letzten Endes ist beides auch ein Geschenk an uns. Und ich schließe heute die Predigt mit der Schlussszene aus dem weggelaufenen Häschen, das da sozusagen erschöpft von dem unablässigen Versprechen seiner Mutter, ihm nachzulaufen und ihn zu finden, dann da sich irgendwann auf den Boden setzt und sagt, ich könnte genauso gut bleiben, wo ich bin dein kleiner Hase. Ja? Gottes unentrinnbare, also das Buch selbst sieht das so als eine positive Darstellung von Liebe. Gottes unentrinnbare Gegenwart ist ein Geschenk an uns. Und deshalb nennen wir sie auch Gnade und Liebe, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Und das ist eine gute Nachricht und das ist eine, die wir festhalten sollen und die wir festhalten müssen. Unbedingt. Amen.